Dieser Podcast ist im Rahmen der Lehrveranstaltung Medientrends an der FH Joanneum im Wintersemester 2022 entstanden. Mitgewirkt haben Nikolai Hartlieb, Florian Schantl und Manuel Deutschmann. Vielleicht haben Sie die Musik aus diesem Ausschnitt erkannt. Das sind alles Intros verschiedener True Crime Podcasts. Podcasts müssen wir Ihnen sicherlich nicht erklären, schließlich haben Sie einen auf den Ohren. Genauso wie knapp ein Drittel aller Österreicherinnen. So viele haben 2021 mindestens einmal im Monat Podcasts gehört. Vor allem True Crime Podcasts nehmen hier eine ganz besondere Stellung ein. Sie sind nicht nur äußerst beliebt und häufig in den Podcast-Charts, sondern haben auch eine wichtige Vorreiterrolle für das Genre an sich. In den Episoden sprechen Menschen über die verschiedensten Verbrechen, meistens geht es aber um Mord. Aber auch Wirtschaftsdelikte und andere Kriminalverbrechen werden immer wieder mal behandelt. Um das Format True Crime Podcasts besser zu verstehen, haben wir mit zwei Expertinnen gesprochen. Dr. Dr. Bachhiesel ist unter anderem Lektor für Kriminologie an der Uni Graz. Er hat das Grazer Kriminalmuseum im Jahr 2003 neu mit aufgebaut und ist seit 2009 dessen Kurator. Mit ihm haben wir über die Hintergründe des Genres und den aktuellen Trend gesprochen. Unsere zweite Expertin ist Franziska Singer. Sie betreibt Darf's ein bisserl Mord sein, einen Podcast, den sie gemeinsam mit Amrei Baumgartl unabhängig von anderen Medienhäusern produziert und der zu den erfolgreichsten True Crime Podcasts Österreichs zählt. Doch zuerst wollen wir die Geschichte von True Crime beleuchten. Das Genre existiert schon wirklich sehr lange. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts sind in England Flugblätter zu realen Morden verteilt worden. Die lose zusammengehefteten Werke hatten dabei bis zu 24 Seiten. Mit der zunehmenden Alphabetisierung wurden sie immer beliebter, aber ob die Hefte wirklich der Ursprung sind, ist natürlich schwierig zu beweisen. Einen sicheren Platz in der True Crime Geschichte hat aber der Roman In Cold Blood von Truman Capote. Die Geschichte ist 1965 im Magazin The New Yorker und als Buch erschienen. Später wurde sie sogar auch zweimal verfilmt. In seinem Roman beschäftigt sich Capote auf rund 340 Seiten mit einem Mehrfachmord in Kansas in den USA. Das Buch gilt als wegweisend für das True-Crime-Genre und ist auch für den Journalismus von großer Bedeutung. Denn mit In Cold Blood begründete Truman Capote auch den New Journalism, ein Reportagestil, der literarische Stilmittel in die Berichterstattung mit einfließen lässt. Wenn wir auf die rein deutschsprachige Geschichte von True Crime schauen, ist die Serie Aktenzeichen XY wahrscheinlich von größerer Bedeutung. Die Serie wurde 1967, also zwei Jahre nach Capotes Klassiker, zum ersten Mal in Deutschland auf ZDF gesendet. Es geht dabei um reale Kriminalfälle, die mit Hilfe der Zuseher aufgeklärt werden sollen. Bis zu den ersten nennenswerten True Crime Podcasts hat es dann aber doch noch eine ganze Zeit gedauert. Erst im Jahr 2014 ist mit Serial der Grundstein für True Crime Podcasts gelegt worden. Der Serial Podcast ist nicht nur für das Subgenre von großer Bedeutung, sondern auch für das Medium Podcasts an sich. Damals hatten Podcasts nämlich noch nicht wirklich den Mainstream erreicht. Serial hat sich aber über die damaligen Grenzen hinaus Bekanntheit verschafft und die erste Staffel wurde alleine bis 2018 340 Millionen Mal heruntergeladen. Damit ist Serial der weltweit am öftesten heruntergeladene Podcast überhaupt. True Crime Podcasts boomen. Doch wie sieht die Zukunft des Formats aus? Wird der Hype schon bald vorbei sein? Wir haben diese Frage an die Podcasterin Franziska Singer gestellt.
Da es seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten im Fernsehen ständig Krimis spielt und die Krimis sich wahnsinnig gut verkaufen in der Buchhandlung, glaube ich nicht, dass das aufhören wird, dass Menschen sich für das Thema interessieren. Also ich glaube, dass Podcasts auch nicht so schnell verschwinden werden, jetzt wo sie schon mal da sind. Und True Crime Verbrechen hat die Leute schon immer fasziniert. Früher sind sie zu den Hinrichtungen hingegangen, weil es kein Netflix gab. Heute gibt es Netflix schon und man holt sich halt seine Dosis Krimi True Crime einfach anders.
Es stellt sich natürlich auch die Frage, warum das True-Crime-Genre eigentlich so boomt. Schaurige Geschichten über grausame Morde, Überfälle oder andere Verbrechen sollten ja eigentlich eher abstoßend wirken. Warum das aber nicht so ist, bringt Kriminologe Christian Bachhiesel ziemlich gut auf den Punkt.
Man beschäftigt sich mit den Sachen rein spaßeshalber, die man selber im Leben nicht haben möchte. Ja, keiner will selber überfallen werden, niemand will ermordet werden, aber spannend ist schon. Und wenn man das fiktiv präsentiert bekommt, dann ist es sowieso ganz nett. Aber diese True-Crime-Geschichten haben noch einmal einen Kick. Ja? Also wenn man weiß, da ist was dahinter, was wirklich passiert ist. Und dadurch wird die Intensität da noch einmal ein bisschen größer.
Kurz gesagt ist es also einfach die Neugierde und die Spannung, die wir erleben, wenn solche Fälle präsentiert werden. Es ist ja bei Actionfilmen oder spannenden Geschichten nicht anders. Dass bei True Crime das Verbrechen auch noch wirklich passiert ist, macht es nur noch interessanter. Man erfährt viel über die Täterinnen oder ihre Opfer, man kann sich richtig in die Figuren hineinversetzen. Vielleicht kann man die Tat sogar nachvollziehen. Es werden allerhand Gefühle in uns ausgelöst, von Neugierde und Vergnügen bis hin zu Trauer und Angst. Je nachdem, wie der Aufbau eines True Crime Podcasts ist, wird man sich mit den unterschiedlichsten Rollen identifizieren können. Auch Faktoren wie Sympathie oder Ähnlichkeit mit der eigenen Person spielen natürlich eine riesige Rolle. Sobald man emotional in solche True-Crime-Fälle hineingezogen wird, ist es auch oft der Fall, dass die Zuhörerinnen selbst zu Falllösern werden und miträtseln. Man nimmt also die Rolle der Ermittlerinnen ein. Das ist auch der Grund, warum Serienmorde so oft ein Thema bei True-Crime sind. In der Realität sind sie eher selten, aber sie bieten sich perfekt für das Format an. Wenn man eine Reihe von Morden betrachtet, gibt es viel mehr Puzzleteile, viel mehr zu beachten und natürlich viel mehr Spannungsmomente, auf die aufgebaut werden kann. Das Ganze wird dann oft wie eine Art Puzzle präsentiert, in dem sich alle Teile langsam fügen. Noch ein interessanter Aspekt ist, dass ein Geschlecht eine größere Interesse an True-Crime-Formaten zeigt als das andere. Kriminologe Bachhiesel.
Was mir nur aufgefallen ist, dass die Leute, die sich intensiver damit beschäftigen, dass das sicher mehr Frauen sind als Männer. Ich merke das bei den Lehrveranstaltungen zum Beispiel über die Geschichte der Kriminologie am Strafrecht. Lehrveranstaltungen an der Universität oder auch bei der Geschichte immer wieder. Wenn man sich die Studierendenzahlen anschaut, beispielsweise bei der Psychologie, wie viele Frauen sind da bei den Kriminalpsychologen dabei, die sich ausbilden lassen, sind das sehr hohe Raten. Ja. Ich kann nur feststellen, dass das eingehende Interesse, also das tiefergehende Interesse eher bei Frauen vorliegt als bei Männern.
Das zeigt sich auch bei der Hörerschaft von True Crime Podcasts. Zwischen 60% und 70% der Hörerinnen sind Frauen. Aber woran liegt das? Franziska Singer sagt dazu,
weil Frauen auch meistens im Mittelpunkt der Fälle stehen. Also meistens sind es Männer, die morden. Und entweder ermorden sie andere Männer oder sie ermorden halt Frauen. Und da Frauen auch nachts meistens mehr Angst haben auf der Straße, ist es, glaube ich, auch da so eine Faszination. Man könnte ja vielleicht auch was lernen. Wenn ich jetzt weiß, wie die Person sich verhalten hat, kann ich was daraus für mich selber mitnehmen. Entweder hat sie sich erfolgreich gewehrt oder es ist halt was schiefgegangen. In beiden Fällen, wenn man weiß, was passiert ist, kann man daraus lernen.
Auch verschiedene Studien gehen davon aus, dass Frauen sich in die Situationen hineinversetzen. Man hat aber auch beobachtet, dass Frauen bei solchen Formaten viel intensiver psychologische Probleme analysieren und diese verstehen wollen. Bei True Crime spielt natürlich auch der ethische Aspekt eine große Rolle. Das Genre sieht sich mit viel Kritik konfrontiert. Jan Böhmermann hat zum Beispiel Ende letzten Jahres bei ZDF Magazin Royal die Rolle von Amateur-Profilern bei True-Crime-Geschichten kritisiert. Solche Profiler geben sich als Experten für Kriminalfälle aus, haben aber nicht unbedingt eine Ausbildung dafür. Sehr oft ist es so, dass die Hosts bzw. Ersteller von solchen True-Crime-Podcasts auch keine Experten oder Kriminologen sind bzw. nicht aus dem Bereich kommen, mit dem sie sich beschäftigen. Die Recherche wird eigenhändig übernommen und erfolgt hauptsächlich über das Internet. Dieser amateurhafte Aspekt wird dann auch oft kritisiert. Schließlich geht es bei den Geschichten nicht um erfundene Stories, sondern wirklich um Verbrechen, die so passiert sind. Der richtige Umgang mit sensiblen Daten ist also wirklich, wirklich wichtig. Unsere beiden Interviewpartner sind sich zumindest einig, dass auf jeden Fall ältere Fälle für True Crime behandelt werden sollten. Was es aber bei solchen Fällen zu bedenken gibt, ist, dass Morde und andere Verbrechen auch immer tiefe Spuren in Gemeinschaften hinterlassen können. Oft sind auch noch Nachfahren der Opfer oder auch der Täter von so einer Geschichte betroffen. Manchmal kann es natürlich den Betroffenen helfen, wenn eine Geschichte respektvoll wieder aufgerollt wird. So ist es auch bei Darf's ein bisschen Mord sein einmal der Fall gewesen.
Wir haben einen Fall behandelt von dem Mordfall an Martina Posch von 1986 in Oberösterreich, der am längsten ungeklärte Mord in Oberösterreich. Und das ist jetzt halt 35 Jahre her und ihr damaliger Freund sucht immer noch den Mörder. Er hat die Folge anscheinend gehört, die wir gemacht haben, und hat sich bedankt für den respektvollen Umgang damit. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dann sowas zu hören und zu merken, okay, wir machen irgendwas richtig.
Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Christian Bachhiesel hat uns zum Beispiel von einem Fall erzählt, in dem die Nachkommen eines Mörders noch immer von der Tat betroffen sind.
Auch wir haben da Probleme gehabt. Also wir haben zum Beispiel eine Abendveranstaltung gemacht zum letzten hingerichteten Mörder in der Steiermark. Franz Löcker war das, der ist im Jahr 1949 exekutiert worden. Also Franz Löcker ist mehr oder weniger erdrosselt worden mit dem Würgegriff im Juni 1949. Der hat 6 sehr brutale Raubmorde begangen. Und da haben wir eine Veranstaltung gemacht dazu, weil wir eine Zeitzeugin hatten, die bei der Verurteilung dabei war als Gerichtsschreiberin und die gemeint hat, der sei nicht zurechnungsfähig gewesen. Also ihres Glaubens war das ein Fehlurteil, weil der Mann geistig nicht voll da war. Man hätte ihn nicht verurteilen dürfen zum Tod, sondern eher psychiatrisch behandeln, ihrer Auffassung nach. Und da hat es dann im Vorfeld Ungemach gegeben, weil wir anonyme Anrufe bekommen haben, das sollen wir sein lassen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass von der Familie dieses Täters immer noch Nachfahren leben, ja, also von Neffen und so weiter, Großneffen und von denen die Kinder, die heute noch darunter leiden. Ja, also die selbst, obwohl sie vom Täter irgendwie abstammen, von der Täterlinie, Opfer sind, weil sie heute noch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sie aus einer Verbrecherfamilie kommen. Das geht so weit, dass dann Kinder in der Schule verunglimpft werden. Also das ist nicht sehr angenehm.
Es stellt sich eben die Frage, ob das Format True Crime denn wirklich den kleinen Kick, den man durch die Echtheit eines Falls bekommt, wert ist. Diese Frage muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Sicher ist nur, dass das True Crime-Genre zahlreiche Fans hat und der Hype um die echten Verbrechen wohl so bald auch nicht mehr verschwinden wird. Vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Manuel Deutschmann und das war unser Medientrend-Podcast.